Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Das Schnaufen von einem Bürokollegen, das Hupen von einem Auto oder das Vibrieren von einem Telefon. Und schon ist es vorbei mit der Konzentration. Die Regel ist, entweder ein Chaos auf dem Pult oder ein Chaos im Kopf. Alles wird immer auf den letzten Drücker erledigt, mit dem Schwur, das nächste Mal fange ich rechtzeitig an. Immer müde oder immer rastlos. Entweder total motiviert oder irgendwo am Träumen, sodass man die eigene Zahnpasta im Kühlschrank wiederfindet. Die Gami und ich, wir kennen so Situationen nur zu gut. Aber warum? Weil wir beide mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung diagnostiziert sind. Kurz ADHS. Heute kommt man um diesen Begriff ja fast nicht mehr herum. Deswegen ist es höchste Zeit, dass wir uns dem Zappel-Philipp-Syndrom, wie man es im Volksmund nennt, auf den Grund gehen.
Aus diesem Grund haben wir eine Expertin eingeladen, die sich schon seit Jahren mit diesem Thema befasst. Frau Dr. Ursula Tawaz ist Ärztin, Psychiaterin, Buchautorin und ADHS-Expertin. Sie ist Vizepräsidentin von ADHS 20 Plus Schweiz, einer Info- und Beratungsstelle für Erwachsene mit ADHS. Präsidiert wird der Verein von der Frau Sandra Amrein. Frau Dr. Tawaz, es freut uns sehr, dass Sie heute bei uns in dieser Folge Nebelspalterinnen dabei sind.
Was wollen Sie von mir hören?
Ich würde sagen, wir starten doch gerade. Und zwar, ich habe ein Interview von Ihnen gelesen und dort haben Sie gesagt, bei ADHS handelt es sich nicht um eine Krankheit. Warum nicht? Was ist denn ADHS? Was versteht man heute darunter?
Je nachdem, wer Sie fragt, wird etwas anderes gesagt. Aber ich sage jetzt meine Meinung. Und ich sage, ADHS und ADS ist ein genetisch vererbter Neurotyp. Das heisst, wird dann zu einem Persönlichkeitstyp. Und es ist ein vulnerabler Persönlichkeitstyp. Das heisst, die Menschen mit einem ADHS oder einem ADS sind verletzlicher und können schlussendlich Folgekrankheiten entwickeln. Die Psychiatrie redet dann von Komorbidität und ich sage, nein, ADHS ist keine Morbidität, also keine Krankheit, sondern einfach ein sensibler Neurotyp. Und je nachdem, wie das Umfeld mit einem umgeht, kann es zu einer Krankheit werden, zu Problemen werden, etc. Aber es gibt auch einige sehr erfolgreiche Menschen mit ADHS und ADS. Die registriert man aber nicht. Das heisst, in der Bevölkerung schon. Also man sagt, vom Einsteiner sei eins gewesen, vom Mozart sagt man, der Michael Phelps sei eins, der hat eine Krankheit.
Von den Nebelspalterinnen sei
man. Ja, okay, genau. Eben, sie gehören ja auch zu denen.
Aber ihr habt jetzt vorhin die Unterscheidung getroffen, ADHS und ADS. Könnt ihr das vielleicht noch kurz ein bisschen erläutern?
Jawohl. ADHS, also das H heisst ja Hyperkinese, das ist der Zappel-Philipp. Und ADHSler, wenn die gestört werden, reagieren sie nach aussen. Also sie werden aggressiv oder zappeln eben umeinander. Und ADSler, die reagieren nach innen. Wenn die irgendwie gestört werden oder sie etwas fest beschäftigen, dann hirnen sie, dann denken sie nach und sind mit ganz vielen Schlaufen im Hirn beschäftigt. Wenn ich Vorträge oder so von dem rede, dann sagen die Leute auch, also, die im Publikum sind, ja, ich habe gewechselt von ADHS zu ADS oder von ADS zu ADHS. Was genau der Unterschied ist in denen, ihrem Hirn, kann ich nicht sagen und in der Genstruktur auch nicht. Aber sie haben gemeinsame Eigenschaften, das heisst, sie sind sehr sensibel, alle beide. Sie, und ich sage nicht Aufmerksamkeitsstörung, ich sage breite Aufmerksamkeit. Sie nennt alles wahr, ihnen entgeht nichts. Während der normalen, der Normotypen, denen entgeht ganz viel. Und ADHSler merken alles. ADHSler auch, Aber die reagieren dann eben mit Nachdenken, Hirnen, Überlegen und schlussendlich Träumen.
Jetzt, früher war es ja so, dass es vor allem ein Thema war bei den Kindern. Man hat sich die Frage bei den eigenen Kindern auch gestellt und hat vielleicht auch in den Gedanken gehabt, das ist ja dann nicht mehr relevant, wenn man erwachsen wird. Also es wächst sich in dem Sinn, wächst sich das raus. Jetzt hat sich das aber geändert. Wie ist man dazu gekommen, dass man das jetzt anders sieht, dass man eben auch, man liest in den Medien, bei Erwachsenen auch in einem späten Alter auch ADHS oder ADS diagnostiziert?
Wie ich ja vorhin gesagt habe, ADS und ADHS ist genetisch vererbt. Mhm. Also es ist ein Neurotyp, der bleibt. Früher hat man gesagt, das wächst sich aus, wenn der Mensch erwachsen wird. Heute weiss man, nein, es wächst sich nicht aus. Also Gene können sich nicht auswachsen. Die haben einen Einfluss auf das Hirn. Das Hirn ist ein bisschen anders, funktioniert ein bisschen anders. Man kann das heute auch mit Tests und mit bildgebenden Verfahren kann man das zeigen. Was aber die Erwachsenen können, ist, sie können lernen, mit ihren speziellen Eigenschaften besser umzugehen. Sie lernen es umso besser, je toleranter ihr Umfeld ist, je akzeptabler sie im Umfeld sind. Hingegen, wenn man sie ständig stört, dann stören sie sich an sich selber und dann kämpfen sie das Leben lang gegen ihr eigenes Naturell. Und das ist natürlich nicht gut. Also es wächst sich nicht aus, aber sie können lernen, besser damit umzugehen.
Und jetzt hört man, Gami, du hast es vorher gesagt, oder es ist in aller Munde, es ist in den Medien, wenn man auf Social Media unterwegs ist, ist für jedes zweite Video irgendwie hat irgendetwas mit ADS zu tun. Ist es jetzt fast ein bisschen eine Modediagnose geworden? Und was würden Sie diesen Leuten entgegnen, die sagen, ja, das ist jetzt einfach ein kleiner Hype?
Da würde ich sagen, eine genetische Vererbung kann nie eine Modediagnose werden. Das ist einfach vererbt. Man findet es im Mittelmeerraum wahrscheinlich sogar mehr, in allen südlichen Ländern. Und das hat einen evolutionsbiologischen Vorteil gehabt. Denn der Mittelmeerraum war ein riesiger Handelsraum gewesen. Oder immer noch. Vielleicht nicht mehr ganz so wichtig wie früher. Und da ist die Eigenschaft von dieser breiten Aufmerksamkeit ist absolut hilfreich gewesen, von Vorteil gewesen. Auf dem Markt, man nimmt alles wahr, man verhandelt und so weiter und so weiter. Wenn gesagt wird, es ist eine Modekrankheit, es ist erstens mal keine Krankheit, es ist eine vererbte Eigenschaft, dass es heute modisch als Hype in allen Medien vorkommt, das ist immer so, wenn etwas Neues kommt, wenn eine neue Entdeckung kommt, springen alle darauf auf und alle machen damit Reklame. Aber eigentlich ist es nicht mehr geworden, es ist einfach, es wird mehr wahrgenommen, es wird mehr behandelt. Noch vor 20 Jahren ungefähr, hat der Kinderpsychiater in Zürich hat gesagt, das gibt's nicht. Also die Ärzte haben es noch geleugnet. Und ELPOS, also Elternvereinigung für frühkindliches POS, so hat man es früher genannt, die haben sich damit befasst. Kinderärzte haben sich damit befasst, aber Psychiater haben noch behauptet, das gibt's nicht. Und jetzt wissen es alle und es wird abgeklärt und so weiter und so weiter. Jetzt findet man auch Tests auf dem Internet. Man kann sich eigentlich selber diagnostizieren. Und wenn man mal das Auge dafür hat, erkennt man es auch relativ gut.
Jetzt ist es so, ganz viele Leute sagen auch, es ist ein Auswuchs von unserer Leistungsgesellschaft. Kann man das so sehen, oder?
Man kann sicher unsere Leistungsgesellschaft und den Druck, den die mit sich bringt, den Stress, den ständigen Stress, das ist natürlich für ADHS und ADS-Kinder nicht sehr gut. Also, sie haben neben ihrer Hyperaktivität und inneren Hyperaktivität, haben sie eine andere Prozessierung. Das heisst, sie machen schneller ein System Overload. Und im Augenblick, wo sie ein System Overload macht, da kann ihr emotionales Hirn nicht mehr so viel prozessieren. Sie produzieren ja viel mehr als der Durchschnittsmensch. Und dann wird es zu einem Problem. Und in dem Sinn ist das heutige Klima für ADHSler und ADSler anstrengend. Und in dem Sinn müssen sie auch lernen, sich immer wieder aus dem Trubel rauszunehmen. Denn sie können sich nicht ganz so gut abschirmen. Da redet man ja von mangelnder Filterfunktion und so weiter und so weiter. Es gibt schöne Wörter dafür.
Besteht denn nicht Gefahr, Das, also wir kennen das ja alle am Anfang, auch die Situation geschildert, oder man wird sofort irgendwie abgelenkt. Und irgendwo durch kennen wir das ja alle ein bisschen. Besteht nicht die Gefahr, dass man menschliches Verhalten wie überpsychologisieren oder verspathologisieren, weil man es in jeder Situation drinnen sieht?
Ich denke, beides kann passieren. Also, dass man überpsychologiert und sicher, dass man pathologisiert. Also, die Mediziner und somit auch Psychiater, die tun ja alles diagnostizieren und tun sie in dem Sinn pathologisieren. Und dann sagt man, ja, das haben ja alle, das stimmt auch wieder nicht. Und das, was beim ADHSler extremer vorkommt, wird schnell pathologisiert. Und so wehre ich mich auch gegen alle Pathologisierungen und sage, ja, es ist keine Krankheit, es ist einfach ein spezieller Neurotyp und ein spezieller Persönlichkeitstyp. Aber wie gesagt, das Umfeld macht ein Problem. Und die, die schlussendlich Krankheiten entwickeln, und man kann viele Krankheiten daraus entwickeln. Ich habe nur ADS und Schizophrenie früher angeschaut, jetzt schaue ich alles an. Und die, die Krankheiten entwickeln, die wachsen in einem Umfeld auf, wo ihnen nicht sehr günstig ist. Wo sie nicht so sein lassen, wie sie sind, wo sie nicht validiert, wo sie zu schnell umerziehen, verändern etc. Und die Veränderungs Absicht, die tut dann eher pathologisieren. Denn dann muss sich das ADHS-Kind dagegen wehren. Oder hat das Gefühl, es sei nicht richtig, so wie es ist.
Kann es nicht auch zum Beispiel für Eltern oder eben jetzt auch, wenn man das mit eben 25 zum Beispiel diagnostiziert bekommt, vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen eine Erlösung sein, dass man auch weiss, wieso verhaltet man sich so, wieso verhaltet sich mein Kind so. Gleichzeitig aber eben die Gefahr, die du, Maria, angesprochen hast mit dieser Pathologisierung, dass es plötzlich die Erklärung ist für jedes negative Verhalten. Ich kann mir das vorstellen, vor allem bei Eltern, dass wenn das Kind ja eben nicht so fleissig ist zum Beispiel, dass es eben so eine Erklärung ist, es hat ja ADHS, hat man da auch das Risiko, dass es eine Erklärung ist für alles.
Oder eine,
ja,
Ausrede.
Oder eine Ausrede, ja.
Ja, genau. Was Sie da gesagt haben am Schluss, dann verwendet man es als Ausrede. Da muss man sich gar nicht anstrengen. Und das ist an sich nicht gut. Man sollte es nicht als Ausrede verwenden. Aber das stimmt, wenn Erwachsene mit 25, mit 45 dann die Diagnose ADHS bekommen, sind sie oft erleichtert. Sie können sagen, ah, jetzt verstand ich, jetzt weiss ich, warum ich so bin. Und den Erwachsenen hilft das etwas. Wenn man es bei den Kindern schon die Abklärung macht, dann höre ich viele dann als Erwachsene, die sagen, ja, die haben mich zum Psychiater geschleppt oder zur Psychologin und ich habe einen Tag bekommen, also eine Diagnose. Und die Kinder ärgern das oft. Bei den Erwachsenen ist es eher ein Aha-Erlebnis und eine Entlastung. Manchmal auch schon bei den Teenagern und sicher mit 25, 30 kann es eine Entlastung sein. Jetzt weiss ich einen Namen dafür.
Einen Namen dafür?
Also,
für das Verhalten?
Jetzt,
oder so,
jetzt verstand ich mein Verhalten.
Ah,
das heisst
ADHS.
Jetzt habe ich eine Bezeichnung dafür.
Ja.
Aber wenn dann die Person das immer verwendet, wenn irgendetwas problemhaft ist am Arbeitsplatz oder so und sagt, ich habe halt das ADHS, dann kann es als Ausrede verwendet werden und dann macht es die Leute auch wieder verrückt. Und das ist natürlich nicht gut.
Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf ADHS?
Jawohl. Also Frauen sind bekanntlicherweise anpassungsfähiger als Männer. Man erklärt das.
Das ist spannend, ja. Dass Frauen das, ja.
Frauen sind anpassungsfähiger als Männer. Und ich denke, das ist wegen unserer Funktion. Und man hat sogar Untersuchungen gemacht in Israel, an der Uni und bei den bei Ratten ist, glaube ich, gewesen. Und die männlichen Hirne haben unter Stress sich eher vereinfacht, während die weiblichen Hirne sich vernetzt haben, also komplizierter geworden sind. In der Alltagssprache übersetzt, sage ich, die Frauen suchen nach Lösungen und die Männer fahren gegen die Wand. Und das sehen wir jetzt in der Politik zur Genüge, wie an die Wand gefahren wird. Und ich denke, in dem Sinn ist es ganz, ganz wichtig, dass Menschen mit ADHS und ihr Umfeld lernt, Problem auf eine kreative Art und Weise zu lösen. Frauen werden dann, weil sie sich anpassen, die nennen sich zurück, die werden dann eher depressiv und oft erst so mit 30 oder ein bisschen älter, manchmal auch mit 40. Also, weil sie sich so fest anpassen, tun sie sich selber unterdrücken, ihre eigene Persönlichkeit. Und die Männer im Extremfall, ADHS Männer, wenn die nicht durchkommen, werden sie dann entkrankt. Das sind die beiden extrem. Aber beide können andere Krankheiten noch entwickeln, also bipolare Störung, Depressionen können beide entwickeln. Und Frauen, denen gibt man oft dann Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und das sind alles zu streng erzogene Frauen.
Alles zu streng erzogene Frauen, wo man das dann sieht?
Aus meiner Sicht, ja. Ich schaue immer die ganze Entwicklungsgeschichte an und wie sie aufgewachsen sind, wie sie erzogen worden sind. Und ja, die sind zu eng erzogen worden. Dann hat man zu wenig
Raum gegeben oder
Raum gegeben,
Freiheit,
um sich zu wenig Raum gegeben, ja. Oder dann ist im Umfeld irgendeine Schwäche, also es fehlt der Vater oder die Mutter hat viele Probleme, da kommt die Grossmutter rein. Ja, also das Familiensystem ist einfach nicht so stabil, als dass die sich leisten könnten, ihr Temperament natürlich auszuleben.
Wie könnte man, wenn wir jetzt vielleicht noch den Fokus ein bisschen auf Therapie legen, wir haben ja auf der einen Seite natürlich die medikamentöse Behandlung, und auf der anderen Seite natürlich zum Beispiel auch Verhaltenstherapie. Wie ist es jetzt so, zum Beispiel bei ADS, eben, wirkt das Medikament auch? Weil ja das Zappeln, gibt es dann wie eine innere Ruhe?
Bei ADSler gibt man eher Elvanse. Also ich bin nicht ein Pharmakospezialist. Aber ich habe so meine Erfahrung. Und bei den ADSL gibt man in der Selvanzi, es ist ein langwirksames Medikament. Aber generell wirkt bei ADSLer, wirken die Stimulanzen nicht ganz so gut. Bei den anderen, bei den ADHSler, können sie recht gut wirken. Aber was ich sage, es hilft fokussieren. Und es hilft fokussieren, wenn einem eine klare Aufgabe gestellt ist, so wie der Schule aufpassen, eine Arbeit fertig machen, eine Steuererklärung ausfüllen etc. Es hilft einem aber nicht beim eigenen Fokus finden. Und für mich ist wichtig, dass die Menschen ihren eigenen Fokus finden und dann können sie auch hyperfokussiert sein. Also von dort her sind Stimulantien nur eine Symptombehandlung in Bezug auf eine spezielle Aufgabe. Aber die Persönlichkeit, die wird durch die nicht gefördert.
Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, sie wollen kein Medikament nehmen. Also es gibt unterschiedliche Gründe, wieso. Wir haben von Personen gelesen, die eben gerade gesagt haben, sie wollen nicht, dass ihre Persönlichkeit sich verändert. Ist es halt wirklich so, dass man sagen kann, wenn man die Medikamente nimmt, dass es ja, einem wirklich so Persönlichkeit verändert, die einem ausmacht?
Ja, das stimmt. Also die Medikamente helfen dir fokussieren. Aber Persönlichkeit oder der Mensch, das Hirn besteht nicht nur aus intellektuellen Leistungen, sondern auch aus emotionalen Wahrnehmungen. Und so sagen viele, wenn sie Medikamente nehmen, dass sie sich nicht mehr so gut spüren, dass sie nicht mehr so kreativ sind, dass sie sich nicht so gut wahrnehmen. Und von dort her tue ich mit den Leuten abmachen, wie sie es wollen. Und ich tue niemandem sagen, er muss unbedingt nehmen, um besser zu funktionieren. Es ist immer ein persönlicher Entscheid. Und das Gleiche bei den Eltern. Also, dass sich auch die Eltern entscheiden lassen, ob sie wollen, das Kind nimmt oder nicht. Und den Erwachsenen sage ich dann oft auch, sie dürfen es nur nehmen für ganz spezielle Sachen. Und sie dürfen es immer wieder ohne probieren. Also, es ist nicht so, dass man es durchgehend muss nehmen. Das meint man oft bei den Medikamenten. Das ist bei den Antidepressiva, dass man das muss. Aber nicht bei den Amphetaminen.
Du hast jetzt vorher auch noch von Emotionen geredet. Und wo das natürlich eine grosse Rolle spielt, ist in den Beziehungen. Und jetzt haben wir natürlich noch eine Frage dazu. Wie tut sich das eigentlich auswirken auf romantische Beziehungen, also das ADS?
Also,
Macht das Leben schwieriger in einer Beziehung?
Ja, oder aufregender?
Kann es schwieriger machen. Also, Cordula Neuhaus, die sagt ja, they find each other, they bind with each other and they reproduce with each other. Also, sie treffen sich auch oft und dann hat man zwei vom Gleichen oder Ähnlichen. Ich denke, also was dann passiert, sie sind ja schnell reizbar, also impulsiv, dann gibt es schnell Krach. Und dann geht man aufeinander los und verwickelt sich in eine Diskussion. Und da muss man den ADHSler beibringen, dass wenn es Krach gibt, dass sie wieder innehalten können, dass sie können sagen, jetzt mag ich nicht mehr. Wir greifen dann das später wieder auf und lösen es dann. Die Frauen wollen oft dranbleiben und die Männer laufen einfach davon und sagen, interessiert mich nicht das emotionale Geschmäus da und gehen weg. Und man muss den Männern dazu bringen, dass sie bereit sind, die komplizierten Sachen wieder anzuschauen und Frauen dazu bringen, dass sie aufhören können. Und dort in der Partnerschaft muss man auch aufpassen, dass die Männer nicht einfach mit Gewalt die Interaktion und den Konflikt abbrechen und die Frauen sich wieder anpassen. Also die Frauen müssen lernen, für sich zu reden, ohne dass sie Recht haben, sondern einfach nur ihren Standpunkt sagen. Also man muss sie immer wieder zwei streitende Hunde auseinandernehmen. Und das müssen sie wahrscheinlich ein bisschen lernen. Und das ist ein bisschen anstrengender als Paar, die den Neurotyp nicht haben.
Jetzt Konflikt kann es ja auch am Arbeitsplatz geben. Was würden Sie empfehlen, Leute, die ADHS haben, am Arbeitsplatz? Soll man offen damit umgehen? Soll man das dem Chef zum Beispiel mitteilen und eben gerade darauf setzen, dass es mehr Verständnis hat für die Schwierigkeiten, die man hat? Oder würden Sie eher das Gegenteil sagen? Bloß nicht etwas sagen?
Ich würde sagen, bei der Einstellung würde ich es nicht sagen. Am Anfang würde ich es nicht sagen. Also, da kann man auch immer so oder so. Aber generell würde ich sagen, nicht sagen. Wenn es dann zu Schwierigkeiten kommt und man hat ein gewisses Vertrauensverhältnis, dann kann es je nachdem von Vorteil sein, dass man sagt, weisst, ich habe halt ADHS. Aber es kommt auch wieder darauf an, will die Person das ihrem Chef so offen sagen oder will sie das nicht. Also in jeder Situation muss man schauen. Aber man muss auch nicht sagen, ich habe ADHS, man kann einfach sagen, ich funktioniere nicht gut, wenn ich zusammengestaucht werde. Dann habe ich einen Nebel im Kopf und dann kann ich gar nichts mehr bringen. Also mehr muss man die Sachen ruhig, freundlich, korrekt sagen.
Und ist es dann auch so, also dir jetzt vorher gesagt, dir würde es nicht empfehlen, etwas dem Arbeitgeber zu sagen. Warum nicht?
Ich weiss nicht, wie der Arbeitgeber geartet ist. Und der denkt dann vielleicht, ja, das ist eine blöde Ausrede, das ist eine Modekrankheit, kommen wir nicht mit dem. Ja, wegen dem. Und ich weiss auch nicht, wie er darauf reagiert. Und indem er es ihm sagt, ich habe jetzt gerade letztens jemanden gehabt, die hat es dann gesagt. Und dann erwartet man, die haben jetzt wahnsinnig Verständnis für einen. Aber es heisst überhaupt nicht, dass sie mehr Verständnis haben. Die wollen ja einfach ihre Arbeit gemacht haben und der Rest interessiert sie nicht. Also da muss man immer schauen, wer man gegenüber hat. Und wenn ich ADHSler berate, in Bezug auf Arbeitsplätze, was ich noch viel mache, frage ich immer, beschreiben Sie mir Ihren Chef? Wie ist der von der Person her? Und dann probiere ich herauszufinden, wie könnte man mit dem besser umgehen. Also es ist immer eine Beziehungssache.
Man sieht ja jetzt doch, dass vor allem auch erwachsene Leute sehr offen auch in den Medien über ihre Diagnose reden, auch darüber erzählen, was das an ihrer Persönlichkeit ausmacht, wie sie damit leben, wie sie damit umgehen. Sehr viel positive Berichterstattung, habe ich jetzt den Eindruck, hat man in den letzten Jahren gesehen. Hat man nicht ein bisschen das Risiko, dass man sich zwar jetzt als Gesellschaft geöffnet hat und mehr Verständnis sagt, aber halt die Schwierigkeiten, die damit herkommen, dass die damit untergehen, dass man das so positiv berichtet in der Zeit?
Ich denke, so haben Sie recht. Das ist eine gewisse Gefahr. Man tut es beschönigen. Und dann sieht man Probleme wieder nicht. Und darum sage ich, Menschen mit ADHS müssen mehr lernen, mit Problemen umzugehen. Und müssen lernen, genauer und offener über Problematiken zu reden. Ich denke, das ist ein allgemeiner Trend so in der Gesellschaft. Man nimmt einfach nur das Gute raus und den Rest lässt man wieder fallen. Und das ist natürlich eine Beschönigung. Das ist so, Icing ist ein bisschen amerikanischer Stil, aber der ist nicht so hilfreich. Und in dem Sinne muss man schon auch immer die Problematik anschauen, ohne dass man die zu sehr pathologisiert. Und über ADHS-Eigenschaften wird das Umfeld und selber, der ADHSler selber, wird einmal wieder gezwungen, mehr zu lernen. Also es ist eine gute Lernmöglichkeit.
Ihr habt es vorher ganz kurz gestreift. Also eben, es gibt viele Folgeerkrankungen, die aus ADHS entstehen. Und etwas ist ja auch, dass sie eine höhere Gefahr haben für Sucht, also ein höheres Suchtverhalten. Wie geht ihr denn mit dem um? Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel an die medikamentöse Behandlung denke, dass so Leute nachher einfach nur die Medikamente wie Tic-Tacs schlucken. Wie kann man denn mit so Menschen umgehen, die nachher ein Problem mit Substanzen haben?
Also die Amphetamine, die man ja gibt für die ADHS-Behandlung, werden auch auf den Gas gehandelt, sind in dem Sinn Uppers, also Suchtsubstanzen. Man hat dann gesagt, aber indem man ihnen regulär Amphetamin verschreibt, werden sie weniger leicht süchtig. Zum Teil wird das Ritalin auch als Droge verwendet. Und da geht man hoch auf. Jawohl, es stimmt. ADHS neigt mehr zur Sucht. Das kann man statistisch heutzutage aufzeigen. Warum werden sie in der süchtig? Also, sie sind ja ungeduldig. Sie sich schnell aufregen. Und die Aufgeregtheit können sie dann mit Downers, das wären dann in der Tranquilizers, die verschrieben werden von den Ärzten, tun sie die abdämpfen. Wenn sie viel Frust haben und ein schlechtes Selbstwertgefühl, weil sie so viel kritisiert worden sind, dann nennen sie in der Kokain, Heroin, also Heroin dämpft auch in der, um sich gut zu fühlen, also um endlich mal wieder ein gutes Gefühl zu haben. Also von dort her sind sie tatsächlich mehr suchtanfällig. Aber da ist dann die Arbeit, also ich habe lange in der Suchtarbeit geschafft und habe jetzt noch Suchtpatienten. Ich muss nicht denen helfen, nur einfach vom Suchtmittel wegzukommen, sondern ich muss ihnen helfen, ihr Leben besser zu gestalten, zufriedener werden, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, sodass sie Suchtmittel gar nicht mehr brauchen. Mhm. Und Haschisch verwendet natürlich sehr viele, um sich zu beruhigen, um schlafen zu gehen. Und da hat mir jetzt letztens einer gesagt, der hat viel gehascht und der hat gesagt, und der macht jetzt noch eine Ausbildung als Lehrer. Und der hat gesagt, ich habe vorher meine Gefühle immer mit Kiefen einfach weggemacht, abgedämpft. Jetzt muss ich lernen, besser auf meine Gefühle zu hören, die spüren, die wahrnehmen und dann nach diesen Gefühlen auch handeln. Also nicht einfach unterdrücken. Und die Ungeduld von den ADHSler ist natürlich, dass sie das möglichst schnell weghaben. Also man muss sie verlangsamen, dass sie lernen, mit ihrer Situation umzugehen. Und das ist auch etwas, was ich allen ein bisschen sage. Sie müssen sich verlangsamen. Sie müssen ihre Röstchen an den Zügel reiten. Dann spüren sie sich besser, dann kommen bessere Lösungen raus.
In der schnellen Gesellschaft ist das natürlich schwierig, wenn es eigentlich alles immer schneller gehen soll, mal ein bisschen langsam runterfahren.
Jetzt etwas, was Sie angesprochen haben, oder? Eben die medikamentöse Behandlung. Wenn man sich die politische Diskussion dazu anschaut, merkt man ja, dass sehr starke Kritik daran geäussert wird. Sei es jetzt zum Beispiel durch das Missbrauchspotenzial, das besteht. Grundsätzlich am Medikament selber, wie man sagt, es ist eine Droge. Mhm. Wie sehen Sie die politische Diskussion? Redet man da, ohne viel Ahnung zu haben, bös gesagt, dass man gar nicht versteht, wie die Medikamente wirken? Ist das übertrieben?
Also, da wird natürlich auch wieder Sensation gemacht. Und Politik ist dazu da, um sich sensationell ein bisschen aufzuspielen. Und einerseits, ja, sagt man, das ist eine Droge, das ist schlimm. Ja, wir müssen es auf dem Betäubungsmittelrezept, müssen wir das Rezept ausstellen. Also es läuft unter dem Betäubungsmittel. Und auf der anderen Seite wird jetzt Haschisch legalisiert. Also die eine Droge verharmlost man und sagt, ja, das ist nicht so schlimm. Dabei habe ich viele, die mit Haschisch psychotisch geworden sind. Das heisst, einen schizophrenen Schub gehabt. Ja, aber das wird jetzt banalisiert, auch von den Ärzten. Also ich denke, man muss immer die Situation einfach, wie soll ich sagen, differenziert anschauen. Und nicht das ganze Thema nicht als politisch, also verpolitisieren. Mhm. Und ich habe früher viele Vorträge gehalten über Drogensucht etc. Und da hat man haben sie einem immer reinziehen in den politischen Trend. Und alle Parteien, also von SVP zu SP zu FDP, alle haben über Drogen etwas wissen oder haben mich verwendet, um öffentlich zu reden. Und ich musste immer aufpassen, ich bin Fachfrau und nicht politische Frau. Und ich wollte denen nicht helfen mit ihrer Politik, die müssen sie selber machen.
Gut. Ich denke, wir sind am Ende von diesem Podcast. Und jetzt, Frau Tawaz, möchte ich Sie einfach noch fragen, habt ihr etwas für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr ihnen möchtet mit auf den Weg geben, ja, über das Thema ADHS?
Also, ich bin ja Vizepräsidentin von ADHS 20+. Und ADHS 20+, ist eine Organisation, nicht eine fachliche Organisation, sondern eine Laie, könnte man sagen, eine Laienorganisation, aber die Erfahrung hat im Umgang mit ADHS und arbeitet dort auch Leute mit, die selber ADHS haben. Und das Positive an dem finde ich, dass man ADHS nicht pathologisieren muss. Sie müssen keine Diagnose stellen. Sie sagen zwar, mal, das gehört in diesen Bereich rein, aber sie müssen es nicht pathologisch angehen. Und meine Kritik an der Psychiatrie ist, dass man es eben pathologisiert und als Krankheit darstellt. Und dann sagt, wir Ärzte haben die Oberhoheit, um das zu diagnostizieren. Und dann muss man gleichzeitig ein halbes Jahr, ein Jahr warten, bis man zum Test gehen kann. Das kann es ja nicht sein. Denn man sollte schon sofort Hilfe bekommen. Und die Hilfe sollte nicht in den Medikamenten sein, das ist natürlich wieder das medizinische Modell, sondern in der Beratung im Umgang mit sich selber und Beratung von den Eltern, von den Lehrern im Umgang mit den Schülern. Und da meine ich, hat unser Schulsystem ein riesen Defizit, Nachholbedarf, dass sie besser lernen, mit diesen Kindern umzugehen. Und das könnte ganz viel Schaden oder Fehlentwicklungen verhindern. Und da bin ich ein bisschen dran, da mein Wissen auch ins Schulsystem hineinzubringen. Und das tut mich etwas absolut Notwendiges. Das ist primäre Prävention.
Gut, Frau Tawaz, danke vielmals für das Gespräch, für Ihre Expertise. Und jetzt haben wir noch eine Frage für euch, liebe Community. Was möchtet ihr zu diesem Thema noch wissen? Was denkt ihr über ADHS? Und worüber sollen wir nächste Woche noch reden zu diesem Thema? Schreibt uns doch auf redaktion@nebelspalter.ch, also auf das Mail oder auf unser Instagram @nebelspalterinnen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und, Gami, hast du noch etwas?
Es wird eine ganz spannende Folge, weil wir werden alles das aufnehmen, was wir heute im Gespräch gehört haben und unsere Perspektiven reinbringen und ja, wir haben sicher mehr als genug zu reden. Wir haben ein paar Mal einen Blick gegeben in diesem Gespräch. Also bleibt unbedingt nächsten Dienstag auch wieder dran und hört rein.
Nächsten Dienstag um 6 Uhr am Morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen. Der Podcast mit Maria Rahel Gano und Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.